Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bearcast ist am Start.
Bearcast, dein Motorrad-Reise-Podcast.
Leute, ich habe einen Gast heute hier in der Monstergarage. Chris ist da, bekannt aus vielen Podcast-Folgen. Chris, wie geht's dir?
Ja, erstmal Mahlzeit, gehört sich so.
Schlechte Anmoderation, ne? Du bist aus Berlin gekommen heute. Wie geht's dir?
Ja, fertig bin ich. Sind, 400 Kilometer ungefähr, 5,5 Stunden bin ich gefahren, aber sonst ganz gut.
Du bist ja auch mit dem Bike gekommen und das möglichst wenig Autobahn, sag ich mal, ne?
Ja, ich habe mir die Strecke schon beabsichtigt rausgesucht, dass ich über Land fahre, weil nur Autobahn macht einfach keinen Spaß. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass die App manchmal Umleitung nicht so drin hatte und die Strecke dadurch noch länger wurde. Aber war okay.
Chris, ich habe so einen Klassiker, mit dem ich ganz gerne einsteige, wenn ich mit Leuten rede. Was war eigentlich dein erstes Motorrad?
Also Motorrad ist das mein erstes, die BMW F800R, die ich fahre. Derby getauft, weil sie so komisch guckt, mit diesem großen und kleinen Auge. Und ansonsten, hatte ich ja schon mal geschrieben, die Simson S51, die ich noch zu Hause habe, die wird auch noch weiter benutzt, ist im Moment aber auch in der Reparatur, also in der Werkstatt.
Die S51, das ist ja quasi die Schwalbe ohne Verkleidung, kann man sagen, ne? Oder?
Ja, also die hat den gleichen Motor wie die späteren Schwalben, aber ich mag die Verkleidung der Schwalbe einfach nicht. Die kam aber auch später raus.
Ja, aber die ist ja mega kultig, die Schwalbe.
Ja, natürlich ist sie kultig und wahrscheinlich fahren mittlerweile mehr rum, als original gebaut wurden. Aber mir gefällt halt dieser Roller-Style nicht so sehr. Ich mag dann doch eher den bisschen mehr Naked und ein bisschen mehr auf Klassik. Und ja, da passte die S51 optisch besser und vom Budget eigentlich auch ganz gut, weil die Schwalbe durch den Kultfaktor meistens ein bisschen teurer verkauft wird. Aber
gerade jetzt, ne? Das Krasse ist ja bei der Schwalbe auch, dass nach der Grenzöffnung damals, da hättest du wahrscheinlich rüberfahren können, hätten sie dir bald geschenkt mitgegeben, die ganzen Dinger. Heute Kultstatus, wie Vespa. Die S51 ist ja im Prinzip die Kreidler Florett des Ostens, könnte man sagen.
Ich glaube, das könnte hinkommen. Und da gab es auch noch Puch und, Horix gab es eigentlich auch noch kleinere von. Ich weiß es gar nicht mehr, aber das kommt so alles hin, die ganzen kleinen 50 Kubik und ja, ich habe mir erzählen lassen, die hast du nach der Maueröffnung teilweise wirklich geschenkt bekommen. Soll ich nehmen?
Oder? Ich guck, ob's läuft.
Ja, und die gab's für umsonst teilweise. Die haben die an Straßenrand mit Papiere gestellt. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben dargestellt, aber du hast auf jeden Fall nicht viel bezahlt.
Ich war mal in Suhl, ne? Da kommt die ja weg. Da wurde die ja gebaut. Da war ich mal im Simson-Museum. Und das Geile ist, die gab es ja, wenn ich mich nicht irre, original in so vielen Editionen und Ausführungen. Die gab es sogar so als Scrambler Enduro oder sowas, ne?
Ja, das ist die Enduro-Version, genau. Die hat noch so einen hochgelegten Auspuff und hat Unterzugstreben, um das Ganze ein bisschen zu stärken. Finde ich persönlich auch geil, aber müsste ich mir umbauen und machen und tun. Und da hatte ich ein wenig Bock drauf, zumal hochgelegter Auspuff ist schön, wenn du alleine fährst. Wenn du aber Gepäck bei hast oder Kind hinten drauf, dann sind mit der Hitze von dem Auspuff vielleicht trotz Hitzeschutzblech jetzt nicht immer so optimal.
Ja, und es ist halt ein kleines Moped, das heißt, mit zwei Leuten, das ist halt schon heavy, ne? Also, aber was mich mal interessieren würde, ist, Chris, nochmal kurz zurück zu deinem jetzigen Motorrad, zu deinem Mäuschen hier. Die steht ja gerade vor mir quasi, die F800R von BMW, Baujahr, ich schätze mal, die ist ungefähr Baujahr 2008, 2009.
Ist eine 2011er, Ende 2011.
Ah ja, voll verschätzt.
Macht nichts, aber es ist so die letzte in der Form und ab 2012 haben sie irgendwie die Bauweise umgeschwenkt, was immer dazu führt, dass wenn ich mal nach Teilen gucke, immer eingeben muss, aus welchem Jahr die noch kommt, weil durch die neue Bauweise natürlich manche Sachen nicht mehr passen.
Du hast die so ein bisschen auf reisefertig umgebaut. Was hast du gemacht? Eigentlich ist es ja kein Reisebike. Eigentlich ist es eher so Richtung, Naked Bike, Roadster, Naked Bike, ja?
Ja, ich habe, oh Gott, wollen wir kurz rübergehen? Ist einfacher.
Ja, gehen wir mal rüber. Gucken wir uns die mal an. Ich kann ja auch mal kurz nochmal einen Blick drauf werfen, was mir als erstes ins Auge fällt. Ja. Also das Coole an der Karre ist ja, die ist ja, vieles ist ja baugleich mit der F800 GS. Das heißt, man hat hier diesen wirklich robusten und saugstarken Zweizylinder-Reihenmotor drin, den Twin, und der ist mal wirklich, wirklich nice, der hört sich auch cool an, finde ich. Den kriegt man fast nicht kaputt, aber wir reden gleich noch drüber, dass man Teile hier durchaus kaputt kriegt. Ich sehe vor allen Dingen hier ein Taschensystem von der Firma Bag, Hashtag no, Q-Bag, no Werbung an der Stelle. Aber es sieht sehr, sehr sportlich aus. Wieso hast du dich dafür entschieden?
In allererster Linie muss ich sagen, aus Kostengründen. Zweite Linie war die pragmatische Sache, dass man nicht auf ein System festgelegt ist. Ich habe, wenn wir bei den Taschen sind, hinten Taschen, ja, Gepäckträger, die sind relativ universell, weil die keine Befestigungspunkte haben. Und die Taschen selbst kann man einfach über den Sitz legen, macht mit ein paar Schnallen die fest und dann hält das Ganze ganz gut. Und der, ja, ich sag mal, Seesack, der oben drauf ist, den habe ich mit einem Spanngurt einfach nochmal festgezogen in der Mitte, schön. Mhm. Und die kannst du halt auch mal woanders hin mitnehmen. Ich habe den Seesack zum Beispiel als Sporttasche zwischendurch in Benutzung, weil der jetzt nicht nur nach Motorrad aussieht. Mhm. Und das macht sich dadurch ganz gut.
Dann hast du hier, sehe ich gerade wie heißen sie nochmal? Handprotektoren wollte ich gerade sagen. Handguards. Mir fällt immer das deutsche Wort nicht an. Handprotektoren von der Firma Akabis hast du hier dran. Und die sehen ja schon ein bisschen Enduro-mäßig aus, ne? Hast du die selber gegönnt?
Die habe ich mir auf jeden Fall selber gegönnt. Das war so eine der ersten Anschaffungen. Sind aber leider für Enduro gar nicht geeignet. Mhm. Die sind wirklich eher so als Windschutz und Wetterschutz und, wie man sieht, Insektenschutz. und ja, die haben halt keinen zweiten Befestigungspunkt. Und deswegen sind die wirklich nicht für Offroad, sondern eher nur Onroad gedacht. Die wackeln sonst.
Ich sehe schon, die würden abbrechen dann, ja.
Die brechen ab. Der ist mir schon einmal abgebrochen, der rechte. Das war so, schlammig. Ich bin weggerutscht bei, weiß nicht, 10, 15 km/h, war ja nicht schnell, aber hat sich mir auf die Seite gelegt und ist dann halt abgebrochen, aber halb so wild. War nur so ein Adapterstück, was man dann austauschen musste und das ging relativ einfach am Ende.
Was ich immer sehr cool finde an der 800, das hat die GS ja auch, ist der Tank hinten. Hat Riesenvorteile. Jetzt fährst du zum Beispiel ja ohne Tankrucksack. Wenn du einen hast, finde ich das cool. Dann musst du den nämlich nie abnehmen beim Tanken. Finde ich ganz cool. Und ich glaube, dass das vom Schwerpunkt her auch schön tief ist, dass sich das gut fährt, oder?
Also ich finde es echt angenehm. Also hatte ein Fahrstuhlmotorrad, wäre so der Vergleich, den ich höchstens habe, war eine Kawasaki Z650. Mhm. Die ist ja auch sehr sportlich und sehr Roadster-Style gehalten. Und ich finde die hier angenehmer, einfach vom Fahren. Vielleicht liegt es aber auch noch mit daran, dass natürlich ein bisschen mehr Hubraum drin ist. Mhm. Aber es gefällt mir insgesamt sehr gut. Jetzt habe ich aber den Nachteil, wenn du schon den Tank ansprichst. Ich habe vorne eine Tankattrappe, die ist aus Plastik. Ja. Ja. Das bedeutet, ich kann keine magnetischen Taschen anbauen.
Ah.
Und das heißt wiederum, ich muss auf andere Systeme zurückgreifen, die man dann mit den Schrauben von der Attrappe quasi befestigt. Ja, und dann bist du wieder an eine Marke gefesselt. Ja,
und du hast halt keinen Tankdeckel natürlich vorne, ist ja logisch. Ja. Und deswegen kann man da auch nicht dieses Quick-Evo-System oder so drauf knallen, was ja auch ganz, ganz cool ist.
Das Quick-Evo-System gibt's theoretisch, aber dann muss man halt die Schraubpunkte von der Verkleidung nehmen und dann hat man da so Schlaufen dran oder eine Platte und da ist dann dieses Evo-System wieder drauf. Mhm. Und das ist, kann man halt machen. Ich habe es jetzt sein gelassen.
Ist dann aber nicht geil. So, gehen wir noch mal kurz ums Bike ein bisschen rum. Was mir noch hier auffällt, und ich kenne es ja schon aus dem Internet, ist geil, hier ist nämlich ein Band-Aufkleber drauf und ein Bärs-Aufkleber. Das ist natürlich, damit hast du mich natürlich. Aber du hast hier so eine Thermoskanne oder so dran, ne? Was ist das?
Ja, optisch sieht es auf jeden Fall aus wie eine Thermoskanne oder wie so ein Bierhalter.
Eine Trackermuschi.
Ich hätte es gesagt, ein Bierflaschenhalter. Nee, ist eigentlich, wie soll man sagen, Tooltube nennt sich der Spaß. Ist so eine Art Plasteröhre mit Schraubverschluss. Ist mein Bordwerkzeug drin. Und ich habe es unten an den einen Gepäckträger rangeschraubt, aus dem 3D-Drucker gefertigten Halterung. Und das macht sich sehr praktisch, finde ich, weil unter dem Sitz wäre sonst der Platz fürs Werkzeug und da war bei ein Schraubendreher und ein Stern ist für den Arsch.
Das ist lächerlich. Also wenn echt mal eine Panne hast, Leute, wer das von euch noch nicht gemacht hat, checkt mal euer Bordwerkzeug. Die neuen Motorräder, BMW ist da wirklich auch keine Ausnahme, die legen da quasi gar nichts bei. Also da kannst du nichts mit anfangen. Du kannst noch nicht mal das Rad ausbauen vorne, um es zum Beispiel zu flicken oder irgendwas, weil die Steckachse, weil du die nicht rausbekommst, ne? Weil da nämlich nicht der entsprechende, wie heißen die, Imbus drin ist, meine ich, Imbus drin ist. Was sehen wir denn hier noch? Du hast einen feinen Zusatzauspuff, den hast du aber nicht installiert, hast du mir gesagt.
Genau, ist trotzdem schön, so ist nicht. Ist, ich glaube, Gianelli, Hashtag nur Werbung, wie es so schön heißt. ich habe erst gedacht, das wäre der Original und dachte, klingt ja gut. Irgendwann habe ich nochmal nachgeguckt und es ist wohl einer der lautesten, aber mit E-Prüfzeichen. Sind wir wieder bei der ganzen Thematik mit Sonntagsfahrverboten etc., aber
Mach mal kurz an, Chris. Mach mal kurz hören. Wir sind in der Garage jetzt, bestimmt geiler Sound.
Ja, sowieso.
Achtung. Eieieiei, das hört sich tatsächlich nicht nach 800 an, sondern nach was Größerem. Sehr, sehr fein. Massiven Rahmen hat die, das ist wirklich krass. Das ist wirklich heftig. Ja. Einen riesig fetten Rahmen hat die. Und sie hat eine Kette, habe ich mit Chris eben schon drum gewitzelt, weil ich immer sage, die 800 hat auch einen Riemen. Und er sagt mir, Howie, ich habe dir schon 5 Millionen Mal gesagt, dass meine Karre eine Kette hat. Ja, aber es gibt sie auch mit Riemen. Wir werden das gleich nochmal jugeln, wie das denn eigentlich ist. Ich glaube, gewisse Baujahre haben einen. Ich glaube, die älteren Baujahre haben den Riemen. Und das war bestimmt BMW irgendwie zu anstrengend, das beizubehalten.
Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich habe sie mit Kette gekauft, finde es so in Ordnung. Und klar, es ist ein bisschen mehr Arbeit mit sauber machen. Aber dafür, ja, sind wir wieder beim Punkt Einfachheit. So eine Kette kannst du fast überall reparieren lassen. Mhm. Ja, ansonsten, wir stehen wieder vor. Da haben wir noch ein kleines Windschild von, ich glaube, Puig oder Puig, wie die heißen.
Mhm. Und Puig. Aus von Greisch.
Ja. Nee, habe ich mir auch noch gegönnt, um einfach ein bisschen weniger Wind beim Fahren abzubekommen. Ja, ja, ja. Reicht, damit ich den Wind nicht gegen Oberkörper kriege, aber gegen Helm kommt er trotzdem. Aber ein bisschen wenigstens.
Was BMW ja ganz schön macht, ist, ich finde die Original-LED-Blinker, die finde ich ganz schick. Also die, das ist wirklich mal so ein, ich meine, bei welchem Bike sehen denn die Blinker gut aus, ne? Und da macht BMW wirklich ganz schicke, originale LED-Blinker, die braucht man eigentlich nicht wechseln, außer man heißt Howie Hausen und meint, man muss so viel Geld ausgeben. Was wollte ich sagen? Ach so, Chris, aber was jetzt wirklich, glaube ich, alle, die hier zuhören, interessiert, ist die F800R. Ist das ein Bike, was man zum Beispiel Richtung Preis-Leistung hinsichtlich Reisefertigkeit und Fähigkeit und vielleicht noch anderen Dingen empfehlen kann?
Ich würde sagen, wenn man ein bisschen Geld nochmal reinsteckt für Koffer oder so, wenn man keine hat, dann kannst du damit schon schön fahren. Mit einem Tank ist immer so eine Sache, da hinten drin kannst du nicht viel machen, kommst ungefähr 300 Kilometer, vielleicht 350.
Okay. Ist ordentlich, finde ich.
Ja, ansonsten, ich bin jetzt mit der hierher gefahren und mir tut der Hinter nicht weh. Ich war mit der vor 2 Wochen im Harz beim Kumpel.
Original Sitzbank, oder?
Ja. Und bin sehr zufrieden. Mit einer GS-Variante könnte man bestimmt noch ein bisschen schöner fahren. Jetzt ist aber wieder Preis, Leistung. Allein weil GS draufsteht, wird sie wahrscheinlich einfach noch mal ein Drittel mehr kosten.
Ist so. Aber die Sitzbank ist schön breit hier und ich glaube, deswegen macht die Spaß, die Sitzbank. Meine Erfahrung ist, und sie ist ganz gut hart. Also ich hasse ja zu weiche Sitzbänke. Geht so mittel, würde ich sagen, oder?
Ja, ich persönlich bin sehr zufrieden. Ich bin jetzt nicht der Leichteste. Ich wiege über 100 Kilo und sitze trotzdem sehr bequem drauf. Für mich war wieder ein Problem auch die Sitzhöhe. Das GS wieder so eine Geschichte für sich. Muss mal gucken. Ja, ansonsten, jetzt wo wir gerade so weit sind, Handyhalterung hier so ein Gedöns, habe ich auch noch, ne? Kennt man, RAM-Mount ist jetzt aber nicht RAM, sondern ich sag mal, da gibt's auch günstige Vertreter, die das Prinzip genutzt haben.
AliExpress.
Nicht ganz, kriegst du bei Amazon, ja?
Amazon über AliExpress. Ja. Nee, auf jeden Fall, ich kenne natürlich, das ist ja hier das Standardsystem, das ist wie so eine kleine Spinne mit 4 Armen, wo man das schön festklemmt. Ist natürlich Offroad nicht ganz so easy damit. Aber ich habe mir übrigens, Fun Fact an der Stelle, ich habe im Urlaub ein Gespräch gehabt über, ich weiß nicht, war das mal sogar mit dem Johnny oder mit irgendwem, den wir getroffen haben, über das Quadlock-System. Falls kennst du das, Quadlock?
Das kriegst du nur drauf, ne? Ja, doch, habe ich die Werbung öfter gesehen.
Ja, genau, es ist sauteuer. Und da habe ich auch jetzt mitbekommen, dass das iPhone, auch das aktuelle iPhone, mit dem Quadlock nicht klarkommt. Insbesondere nicht im Gelände, aber auch so nicht, weil die Sensorik irgendwie eine Macke davon kriegt.
Das kann ich mir auch vorstellen. Bei mir war eher das Problem, dass ich keinen von den großen Herstellern als Handy habe. Und ja, mit diesen Quadlock etc.
Spezialhülle, ne?
Und da brauchst du eine Spezialhülle oder du musst diesen Universal-Aufsatz irgendwie auf. Da habe ich einfach keine Lust zu. Ich habe gesagt, ich nehme lieber jedes mit dieser Spinne zum Festklemmen. Und ja, die Feder ist so gut, das hält. Und ich habe bisher keine
Probleme. Chris, das ist auch mein Problem. Ich habe auch so ein inzwischen nicht mehr ganz No-Name-Hersteller. Ich habe ein OnePlus-Handy.
Ach, du also, auch?
Das ist auch ein OnePlus. Ja. Ha, Bruder, Handy-Bruder hier bei mir. Genau, ich habe ein OnePlus und ich müsste dann auch eine Universalhülle nehmen. Die passt da nicht 100% und dann flutscht die bestimmt raus und nerv. Müsste ich wieder mit Kabelbindern arbeiten, das will man ja nicht. Ja, nee, aber sonst steht gut da. Ich glaube, das ist wirklich, also zumindest Onroad, ein ganz tolles Reisebike für einen relativ schmalen Euro. Chris, magst du sagen, was du so Pi mal Daumen dafür hingelegt hast?
Ja, ich kann es relativ genau sagen auch. Es waren 4,7, also ja, 4.700, die stand halt gebraucht beim KTM-Händler. Das ist keine GS, nee. Nee, war schon, weil selbst F800R ist ja schon ein günstigeres, liegt daran, die hatten ein paar Macken, die Vorbesitzer haben die auf jeden Fall schon mal links und rechts abgelegt. Da ist auch hier auf der einen Seite von der Verkleidung ein Stück ab und so weiter, aber nichts Dramatisches.
Aber Chris, Händler sagst du, das ist doch geil, weil dann hast du ja Gebrauchgarantie.
Genau, also erstmal die Händlergewährleistung an sich und dann haben sie aber dazu nochmal eine richtige Gebrauchgarantie gepackt. Nice. Also sind zwei unterschiedliche Dinge wieder, ne? Ja. Und da
Dann, bei dem einen musst nämlich du beweisen, bei den anderen die quasi.
Oder? Ja, und dann geht's nochmal darum, die Garantie selbst deckt ja auch nochmal Elektronikgeschichten und so einen Scheiß mit ab. Und das, ja.
Da mache ich eine Brücke, was dein Glück war. Denn jetzt kommen wir zu Problemen mit der F800R, zumindest bei dir.
Ja, mein Problem war auf dem Weg zur Arbeit, zur Nachtschicht, wohl gesagt, schön 23 Uhr noch was, an der Ampel ist er einfach ausgegangen. Ich habe sie nicht mehr anbekommen und ich hatte es also an, die Elektronik schon, und dann stand da Wegfahrsperre im Display. Und ja, Schlüssel wurde quasi...
Dann geht die gar nicht an, oder?
Na, nur die Elektronik, aber du kannst nicht starten. Genau, und ja, das war's dann im Prinzip. Ich habe sie nochmal am nächsten Tag dann anbekommen, so dass ich zum Händler hinfahren konnte. Und stellte sich am Ende nach hin und her und hast nicht gesehen, über einen Monat stand sie bei BMW am Ende in der Werkstatt. Und das Steuergerät war kaputt für diese... Ich weiß gar nicht, für die Wegfahrsperrung. Wir haben nur gesagt Steuergerät. Mal ein bisschen Allgemeinheiten. Die Ringantenne ist sowieso anfällig bei BMW. Das haben sie also auch getauscht. Und dann gab es wohl noch ein paar verschmorte Stecker irgendwo im Kabelbaum. Das hat am Ende einen Schaden von 2.100 Euro verursacht.
Alter, und jetzt überlegen wir nochmal, was Chris vor ein paar Minuten gesagt hat. Er hat sie für 4,5 oder so gekauft. Ne? Das heißt, über die Hälfte wären das gewesen.
Na fast.
An Fahrzeugwert. Ja, oder fast die Hälfte.
Ja, ja.
Und jetzt überleg mal, Leute, macht man das oder macht man das dann nicht? Ich meine, aber eine kaputte Karre kannst du auch nicht verkaufen wieder, ne?
Nee, aber da kam ja diese nette Garantie zumindest zum Tragen. Ich hatte auch ein bisschen Spein, die haben gesagt, die trägt nur 1.200 Euro. Die haben aber die Felle einfach in zwei aufgesplittet, Kabelbaum und Steuergerät, und haben damit ihre Kosten rein. Ich musste also nichts zuzahlen. Aber dank Corinna Stanze halt einen Monat, weil Lieferschwierigkeiten, weil keine LKWs aus dem Ausland kommen durften. Und ja, das werden wahrscheinlich viele in der Zeit erfahren haben.
Also Chris, ich möchte jetzt auch nicht hier böses Karma über die F800 verbreiten, aber fast zeitgleich oder ein paar Monate früher, Shoutouts an Manuel aus dem Aachener Land, an dich Manuel, du weißt, wovon ich rede, auch bei ihm, F800 GS, gleich genau der gleiche Scheiß. Er hat leider keine Garantie gehabt. Und der hat dann das Steuergerät irgendwie hat reparieren lassen. Das geht ein bisschen günstiger, aber du hast halt kein neues, könnte dann auch wieder kaputt gehen. Kriegst darauf aber dann auch ein bisschen Garantie auf die Reparatur. Aber ich meine, kostete, nein, das war nicht so teuer. Ich da, aber mit einem Ausbau, wenn du das nicht selber kannst, über ein Taui kostet es auch.
Ja, gut, also du musst dir das dann auch wieder überlegen, willst du es nicht, aber eigentlich will man es ja am Ende schon.
Ja.
Nee. Ich bin super happy, was das angeht. Ich habe jetzt natürlich schon wieder ein anderes Problem, habe ich auch schon mal erwähnt. Ich habe einen kleinen Mittelrastpunkt im Lenkkopflager. Das ist jetzt aber nicht BMW-typisch, würde ich sagen, sondern das hast du bei jedem Fahrzeug. Irgendwann ist ein Verschleißteil. Hilft auch keine Garantie, keine Gewährleistung. Es passiert irgendwann.
Das ist ein Verschleißteil, ja, klar.
Und das kann mit jedem Motorrad halt passieren.
Kannst ja auch nicht sagen, hier mein Tank ist leer oder so, ne? Ich will Garantie.
Eben. Also, aber ist jetzt nicht so schlimm, dass ich damit nicht fahren könnte. Ist halt zum Glück genau Mittelstellung und nur ganz leicht, also... Ja, muss ich irgendwann mal machen lassen, aber vor dem nächsten TÜV.
Chris, so viel zu deinem Motorrad eben. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder rüber und ich würde dich gerne noch was anderes fragen. Du kommst ja aus der Hauptstadt, aus Berlin.
Aus der Mutterstadt.
Aus der Mutterstadt mit Doppel-D und setzen wir uns mal hier aufs Sofa. Wir sind in der Monstergarage, Leute, falls ich noch nicht gesagt habe.
Die Casting-Couch.
In der Base, in der, wie Bent sagen würde. Die Casting-Couch, bekannt aus diversen Pornofilmen. Du weißt, was gleich passiert, Chris.
Oh ja.
Chris, hier kannst du schnelle Geld machen. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Achso, Mutterstadt. Chris, wie fährt man denn in Berlin Motorrad? Wohnst du wirklich in der City oder wohnst du mehr so im Speckgürtel?
Der Speckgürtel ist außen. Ich wohne noch in einem äußeren Bezirk. Nennt sich Hellersdorf, kennt vielleicht vom Namen her manchmal. Wurde früher als einer der rechten Bezirke verschrien, weil auch rechts auf der Landkarte ist. Aber naja.
Oh, cool.
Nee, ich fahre aber für meinen Job meistens bis in die City rein und nochmal wieder ein Stück in die andere Richtung. Also ja, rund 20 Kilometer wirklich einmal in Berlin rein und durch Berlin. Und ja, es geht. Wir haben ja genug Straßen. Wir haben leider auch genug Baustellen.
Ist Berlin so eine Fahrstadt? Ich meine, es gibt Städte, die sind eher so eine Öffi-Stadt. Es gibt Fahrradstädte. Ist Berlin eine Automotorradstadt?
Berlin war jedenfalls eine Autostadt. Und das merkt man an vielen Stellen wirklich deutlich. In den letzten Monaten sind aber ganz viele von diesen tollen Fahrradwegen auf einmal aufgeploppt und machen dementsprechend... Das Fahren jetzt ein bisschen schwieriger und man muss mehr aufpassen. Ansonsten ist Berlin einfach auch Chaos, gerade die Innenstadt. Egal, ob du jetzt mit einem Auto oder mit einem Motorrad unterwegs bist.
Kannst du dich denn so ein bisschen durchschlängeln da immer in Berlin?
Ich mach's öfter, muss aber sagen, seltener als andere. Ich sehe ganz viele, die an mir vorbeidüsen und sich vorne an der Ampel einreihen. Mhm. Es liegt aber bei mir eher am Fahren mit der Simson und durch den Job so ein bisschen, mhm, weil mit der Simme hat es sich nicht gelohnt, sich vorzudrängeln, weil die kam einfach nicht aus dem Pushen. Und mit dem Motorrad ist es oft jetzt auch nicht so notwendig. Manchmal mache ich es, wenn der Stau wirklich zu lang ist, dann fahre ich auch dran vorbei, weil, mhm, ja, da sind wir wieder, wenn es echt irgendwie 25, 30 Grad sind, die Sonne brezelt runter.
Ich war mal praktisch in Paris unterwegs. Ich war mal in unten im Süden von Frankreich unterwegs, in Nizza, mit dem Moped, auch mit Gepäck, und das war die Hölle. Da hast du ja dann die dritte Reihe, die von den Rollerfahrern und Mopedfahrern aufgemacht wird, und dann hängst du da mit deiner Karre. Und auch deine Karre ist kein Roller, das ist ein richtiges Motorrad. Mhm. Trotzdem frage ich mich, Berlin ist immer noch Deutschland, ne? Also es ist immer noch anders als so eine südländische Stadt, wo eigene Rules gelten, ne? Oder denk mal so an Rom oder so, wo die wirklich sich mit den Wespen da komplett durchfuchsen überall, und du schwimmst dann aber trotzdem mehr so mit, ne, mit den Autos.
Ja, mit Motorrad meistens. Aber sag das nicht, dass das nicht so ist. Wir haben, weiß ich, wie es hier in Bremen ist, wir haben ja diese ganzen Carsharing und diese Mietroller und so eine Geschichten.
Haben wir auch, aber nicht in eurem Ausmaß, niemals.
Ne? Die Leute zahlen ja meistens pro Minute. Die Leute haben es eilig. Das bedeutet, dass du ganz oft irgendwie an dir so eine 50, also ich sag mal in Anführungsstrichen 50 Kubikroller vorbeiziehen hast, meistens Elektromotor, die hörst du nicht mal, und die drängeln sich natürlich überall durch und wollen immer vorne stehen und immer schnell weg, weil die zahlen ja schließlich jede Sekunde, und das macht's wirklich anstrengend. Und die sind halt im Innenbereich der Stadt, weil da ja die größeren Einzugsgebiete auch sind, die sich lohnen, und mhm, ja, es macht dadurch wenig Spaß und du musst immer höllisch aufpassen.
Also würdest du insgesamt Berlin schon als chaotisch vom Verkehr bezeichnen und teilweise lebensgefährlich? So ist jedenfalls mein Berlin-Eindruck. Ich bin ja übrigens alle 2 Jahre ungefähr in Berlin. Nächstes Mal sage ich dir unbedingt Bescheid, wenn ich da bin. Sehr gut. Denn du musst mich in den Untergrund führen. Darüber sprechen wir gleich noch. Was wollte ich sagen? Ich habe den Verkehr da immer als extremst gefährlich wahrgenommen. Vor allem auch als Fußgänger. Weil da, genau, irgendwie haben es alle mega eilig und so. Klar, aber man muss auch sehen, ich meine, ich bin hier so fürs Umland, wohne ich in der großen Stadt. Aber gegen Berlin ist Bremen ja ein Dorf, ne? Bremen hat, ich weiß nicht, keine 500.000 Einwohner. Mit Bremerhaven zusammen vielleicht 550, 600 oder so. Das ist ein Stadtteil von Berlin, ne?
Ja, das könnte Merzahn-Hellersdorf sein, ja, so nach dem Motto. Wir haben, glaube ich, 3,8 Millionen Einwohner. Ja, also, ja. Und die Pendler nicht zu vergessen. Aber ja, es ist einfach Hektik pur immer. Mhm. Und es ist wieder, muss man sagen, je nach Bezirk. Die Innenstädte sind meistens ja auch so diese Businesszentren, oder hast halt auch Bezirke, die sind dann auch eher von, ich sag mal, ehemaligen Immigrantenfamilien bewohnt, die entsprechend auch ein bisschen ihre eigenen Regeln wiederum haben.
Ach, so richtige Hoods, sag ich mal. So richtige subkulturelle Viertel.
Ja, hast du auf jeden Fall. Also du merkst es ganz oft, so doof wie es klingt, aber guckst ein bisschen links und rechts, welche Geschäfte da sind, und umso mehr Handyläden oder irgendwelche Bäckereien du da siehst, umso mehr bist du in der Gegend, wo die Leute vielleicht doch, also ursprünglich die, weiß nicht, vor 3 Generationen aus der Türkei rangezogen wurden. Mhm. Und also, das klingt böse, als es gemeint ist. Es ist einfach die, ja, ich sag mal, Erfahrung, die man so ein bisschen sammelt. Und es gibt halt Bezirke, da hast du halt gewisse Ethnien, ist, glaube ich, das richtige Wort, genau, die sind da häufiger vertreten.
Verrückterweise ist es das, was ich an Berlin so anziehend finde. Ich bin natürlich Touri in Berlin, ne? Du, das ist dein Zuhause, das ist natürlich ein anderer Blick irgendwie, aber ich freue mich immer so auf die Stadt, weil Berlin für mich vielleicht sogar auf der Welt mit ganz großen anderen in einer Liga spielt, in Hinblick auf die Multikulti-Geschichte, die da läuft. Ich hatte mal einen Kumpel, der kommt aus Neukölln, und Neukölln ist ja bekannt für einen hohen Migrationsanteil, ja, also vor allem Richtung Türkisch und so. Und der hat mich, der ist auch Türke, und der, seine Wurzeln sind türkisch, er selber ist Deutscher, und der hat mich ein bisschen mitgenommen, so in die Hinterhöfe von Neukölln, und das ist ja irre, du glaubst, du bist in kleinen Istanbul da teilweise. Also wir waren da frühstücken, ne, haben dann irgendwie hier Tee getrunken und haben hier so Feta-Käse mit Honig und so morgens, und ich fand's einfach nur mega cool, so subkulturell, aber ich verstehe natürlich, dass das auch viel Clash bietet, viel Clash-Potenzial. Das ist ja auch, wenn du deutsche Subkulturen hast, zum Beispiel in Amerika habe ich das jetzt ein paar Mal erlebt, als ich da war, wenn man so, weißt du, das hat ja mit Migration auch nichts zu tun, da wollen wir jetzt aber gar nicht so drüber reden, ist ja ein heißes Pflaster. Ich möchte ganz gerne über den Verkehr nochmal reden, aber das da schneidet es sich ja. Du sagst, viele bringen dann auch verschiedene Verkehrsmentalitäten mit, ne?
Ja, definitiv. ich weiß immer nicht, wie man es nett ausdrücken soll, aber du hast schon Leute bei, die fahren wirklich, als ob denen die Straße selbst gehört. Mhm. Dann kriegt man ja öfter mal aus den Nachrichten mit, wie die zu Hochzeiten zum Beispiel ganze Straßenabschnitte sperren. Das ist aber nicht nur Berlin, muss man dazu sagen.
Nein, natürlich.
Aber haben wir natürlich auch. Und dann gibt's halt auch Gegenden, in denen du zum Beispiel keine Polizei siehst. Das hat bestimmt auch seine Gründe.
Ja.
Und ja, dann hast du aber auch natürlich wieder andere Gegenden, da ist einfach nachts gar nichts los. Das ist, ja, je nach Stadtviertel gibt's da so ein bisschen so die eigenen Gesetze nicht, aber ich sag mal, Bereiche, in denen sich das stark unterscheidet.
Berlin ist ein bisschen die Welt unter einer Käseglocke, oder? Also du findest einfach alles da.
Ja, an, ne? Kannst, glaube ich, dein ganzes Leben in Berlin verbringen und hast nichts gesehen oder kaum was gesehen, je nachdem, wie du möchtest. Du kannst von Bezirk zu Bezirk wahrscheinlich alle 5 Jahre ziehen und du wirst nie fertig, irgendwas Neues zu entdecken.
Ja, und Berlin ist natürlich auch gezeichnet von der Geschichte von sich selbst. Also da muss man ja noch nicht mal hier die ganz bekannte Nummer mit der Mauer und so bringen. Das geht ja noch viel weiter zurück. Die Geschichte ist um Berlin ist ja riesig und mega interessant. Aber natürlich trägt die Stadt auch gewisse Narben mit sich und die Stadt ist einfach gewachsen. Ist ja inzwischen eine riesige Metropole. Und da ist jetzt meine Frage. Ist der Verkehr, die Infrastruktur mitgewachsen? Würdest du empfehlen, Chris, wenn ich mit dem Moped in der Nähe von Berlin bin, fahrt nicht drumherum, fahrt mal durch. Ist interessant. Oder würdest du sagen, Gott bewahre?
Wenn du Spaß daran hast und Freude, es gibt bestimmte Strecken, wo ich sagen würde, fahr ruhig mal da lang. Wir haben ja zum Beispiel den großen Stern, wie er heißt, mit der Siegessäule, yeah, also unser Goldelse. Yeah, yeah. Das ist ein großer, na, Kreisverkehr nicht, ne, eine kreisgeführte Straße, so nach dem Motto. Yeah. Das hat schon was. Da könnte man ruhig mal langfahren, in Richtung Brandenburger Tor. Also hinten Tiergarten heißt die ganze Gegend, ist yeah, relativ yeah, schön.
Wo früher die Love Parade war.
Ja, nicht nur. Da haben wir auch diverse andere Demonstrationen und Partys und da ist schon okay. Da kann man schon mal machen.
Ach stimmt, und die ZDF-Silvesterfeier.
Ja, wo man weniger Spaß mit Auto hat, ist, glaube ich, der Bereich um den Hermannplatz wieder. Das ist ja auch ein sehr altes Viertel an sich, aber dadurch auch sehr mit ehemaligen Immigranten.
Ich muss mal reingrätschen, Chris. Ja. Durchs Brandenburger Tor durfte man früher mal durchfahren, oder?
Ja, aber das ist nicht mehr. Also es ist eigentlich, ja, darfst nur noch als Fußgänger durch oder Fahrradfahrer. Ja, haben es mal mit dem Mopedtrupp gemacht, dass wir bis vor das Tor gefahren sind, aber eigentlich durften wir das auch nicht. Also da ist schon Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge.
Ah, okay, also nur mit Sondergenehmigung oder gar nicht mehr eigentlich wahrscheinlich. Eigentlich, ne? Ja, ich habe da nämlich mal Filmaufnahmen gesehen, aber die sind ja wahrscheinlich aus den 90ern oder sonst was oder so. Keine Ahnung, wie lange das schon ist. Okay, also das lohnt sich auf jeden Fall mal. Vielleicht dann auch wirklich ein paar coole Fotos machen da an der Siegessäule oder so, wenn das geht, ne? Wenn da nicht so viel los ist. Ich war vor ein paar Jahren mal in Berlin, da war ich da im Diplomatenviertel. Das ist ja am anderen Ende der Siegessäule, wenn man so will.
Ja.
Da war gar nicht mal so viel los an gewissen Tageszeiten, das war ganz cool. Die Frage ist natürlich jetzt, ist in Berlin das Motorrad eher dann Mittel zum Zweck oder kann man das Hobby Motorrad da haben? Weil ich stelle mir das so vor, du sitzt da abends und denkst, oh, ich hätte jetzt Bock, ein bisschen Motorrad zu fahren. Da denken die meisten an, ich fahre raus. Ich brauche von hier in Bremen schon immer eine Zeit, bis ich mal auf dem Land bin. Also ich brauche mindestens bei Verkehr 10, 20 Minuten, bis ich hier mal so halbwegs raus bin. Aber in Berlin stelle ich mir noch viel krasser vor, ne? Bist du da mal, oder sagt man, nee, Berlin ist meine Hausstrecke?
Also meine nicht, aber das liegt daran, dass ich wohne halt auch am Randbezirk. Ich brauche auch keine 10 Minuten, dann bin ich außerhalb von Berlin.
Das ist schön, ne?
Das ist auf jeden Fall schön für uns, aber ich denke mal, wenn man direkt in Berlin wohnt, du wirst eher versuchen rauszufahren, weil es sind einfach zu viele Ampeln, zu viele Baustellen und zu viele Hindernisse, um das Motorradfahren richtig zu genießen.
Ja. Und stehst viel an der Ampel und dies und das und so. Und dann läuft der mein Aircool Boxer heiß und das ist natürlich Banane und so. Habt ihr sowas wie ein Motorradtreff in Berlin?
Es gibt viele, weiß ich. Bisher war ich bei keinem richtig bei, weil ich da noch keine so Truppe für mich gefunden habe. Ich habe mein Kumpelchen, mit dem ich fahre. Aber ich habe durch die Simson-Truppe halt so einen kleinen Treff und weiß, dass es da auch ein bisschen was gibt. Ich habe auch mal von einem christlichen Motorradtreff gehört, der soll gar nicht so weit weg von mir sein, aber da ich es mit der Religion nicht ganz so habe, war ich da jetzt nicht vor Ort.
Mensch, aber so eine kleine Segnung, ey, hilft ja auch nichts, ne? Ist auch gar nicht mal verkehrt an der Stelle. Shoutouts an alle, die hier diesen, wie heißt der ist das der Christophorus oder so? Den man sich so ranpinnen kann, habe ich schon öfter gesehen. Bei Bikern auch.
Das müsste der Schutzheilige der Reisenden Christophorus sein.
Christophorus, genau. So heißt auch der Hubschrauber hier in Bremen. So heißen die alle, glaube ich, die Hubschrauber. Der Christoph.
Die heißen fast alle so.
Ja. Ah Gott, ey. Dünnes Eis. Ach, Chris heißt eigentlich Christopher. Das wusste ich. Ich dachte mal, du hast Christian oder so.
Nö. Also ist schon Christopher.
Nice.
Also.
Nein, du bist auch ein Schutzpatron. Schön, dass du hier bist heute, Chris. Chris, also, wolltest du noch was sagen?
Es ist halt, Berlin ist halt groß, Berlin ist voll und Berlin kann Spaß machen, auch mit Motorrad, aber es kommt drauf an, wo du bist.
Ich bewege mich ja, wenn ich in Berlin bin, bewege ich mich ja eigentlich nur mit Öffis. Ich bin ja meistens mit meiner Arbeit da und über Öffis reden wir jetzt nochmal kurz. Chris, du hast eben im Vorgespräch gesagt, dass du kein Problem damit hast, mal zu erzählen, was du sonst noch so machst, ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Du hast nämlich einen mega interessanten Job.
Ja, ich habe mir den auch ausgesucht. Ich bin Signalmechaniker, nennt sich der. Nee, Signalhandwerker, Entschuldigung. Ich werde bald Signalmechaniker, ist noch eine andere Geschichte. Und klingt komisch im ersten Moment, ist einfach, ich arbeite bei der U-Bahn, also für den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und bin da im Bereich der Technik, fahre also nicht, sondern renne im Tunnel rum. Und wir kümmern uns um diverse Sachen, wie zum Beispiel, die U-Bahn hat grob gesagt ein eigenes Ampelsystem, das muss funktionieren. Da gibt's ein Ortungssystem, wo ist die Bahn jetzt, damit die natürlich nicht aufeinander stoßen. Weichen müssen natürlich auch funktionieren und das ist alles so ein großer Bereich und noch ein paar Sachen mehr, für die wir zuständig sind. Und das Spannende daran ist, glaube ich, vor allem einfach der Berliner Untergrund an sich.
Ja, da habe ich voll viele Fragen zu. Also die Fehler müssen weichen bei dir, sagst du. Das finde ich ja interessant. Gut, du, ich denke sofort an diese vielen Filme. Kennst du diesen mit Franka Potente, wo sie in der Londoner U-Bahn unterwegs ist und da immer so gruselige Gestalten, so Kreaturen wohnen und so? Daran habe ich sofort gedacht.
Ich glaube, den habe ich irgendwann mal gesehen.
Ich weiß ja nicht, wie heißt Gimmick oder so. Ich weiß ja nicht genau. Irgendwie so. Mega. Oder ich denke natürlich an die Ninja Turtles, die im zweiten Teil ja auch in der U-Bahn wohnen, nicht mehr in der Kanalisation. Und da gibt's dann immer diese verlassenen Schächte, weißt du, da wo kein Verkehr mehr ist, wo man aber durchaus zu Fuß, wenn man wahrscheinlich das richtige Schlüsselbund hat und so, hinkommt und wo man dann so mit seiner Stirnlampe rumläuft oder am besten mit so einer alten Petroleumlampe und so und es ist einfach komplett Stephen King S-Style da oder so. Hast du sowas mal? Bist du auf so abgelegenen Strecken manchmal unterwegs, um da Sachen abzuchecken?
Leider selten, gibt's aber. Wir haben zum Beispiel Verbindungstunnel, brauchst du ja eigentlich von den verschiedenen Linien.
Na klar.
Und es gibt einen, der im Moment nicht genutzt wird, weil der unter der Spree langläuft und der Beton langsam brüchig wird. Und wir waren da mal drinnen, bevor das alles richtig geschlossen wurde. Und eigentlich werden die Tunnel in zwei Röhren gebaut, einer hin, einer zurück. Und ich habe dann halt in dem Tunnel, in dem wir waren, eine Nische gesehen und dachte, ich gehe mal kurz durch. Und dann stehst du in dieser Tunnelröhre, da ist nichts drin, da ist kein Gleis, kein Schotter. Es ist einfach nur dunkel in alle Richtungen und ist beeindruckend, gruselig und alles zusammen. Und wir haben natürlich auch stillgelegte U-Bahnhöfe oder U-Bahnhöfe, die vor.
Boah, ist das cool.
Und in einem zwei Stockwerke übereinander. Und auf dem einen Gleis fahren halt Züge und dann gibt's in der Mitte ist ein Zaun, der trennt das ab und auf dem anderen Gleis ist halt nichts. Und da probt die Feuerwehr aber zum Beispiel.
Ach so, die proben dann da, falls mal so ein Notfall ist und so. Ja. Krass. Und sind dann da auch so an der Wand dann so große Hebel, die man so umlegt, damit der Strom angeht und so?
So schlimm ist es zum Glück nicht, aber es gab früher zum Beispiel auch diese Hebelstellwerke, die habe ich leider auch nicht gesehen, dafür bin ich zu spät gekommen. Da müssen auch Leute gestanden haben und riesige Metallhebel umgelegt haben, damit die Strecken entsprechend eingestellt werden und das muss interessant gewesen sein. Ich glaube, im Museum kann man noch was davon sehen, aber ja, das zum Glück sagen wir bei uns nicht mehr. Die S-Bahn hat die wohl sogar noch, aber U-Bahn nicht mehr. Ansonsten sind da halt ja so ein paar Nebenräume manchmal, Notausgänge, die irgendwie erstmal merkwürdig aussehen. Wir haben durch die Flüsse in Berlin auch mehrere so eine Wehrtore, damit, falls ein Wassereinbruch ist, natürlich dann der restliche Tunnel davor gesichert wird, die wiederum auch uralte Motoren, riesige Anlagen zum Teil haben, die immer noch funktionieren und gewartet werden.
Und von wann sind die denn so ungefähr? Wann wurde das gebaut?
Ich glaube, weil die noch halbwegs aktuell sein müssen, sind so aus den 40er, 50er Jahren teilweise. Und natürlich wurden ein Teil davon irgendwann auch modernisiert. Und die Wartungen sind, damit sie halt überhaupt noch funktionieren. Und dann kommst du halt durch einen Tunnel und guckst nach oben und hast riesige Holzbalken. Die werden im Zweifelsfall einfach runtergelassen und schotten das dann ab. Ah. Und dann möchte man eigentlich, also die Vorstellung, wie dieses Ding da runterrattert, Würde es schon gerne sehen, aber nur im Probefall.
Wie laut das alles sein muss und so, ne? Christian, aber die Frage muss jetzt ja kommen, du bist ja nicht bei einem seriösen Interview. Hast du mal irgendwas Gruseliges gesehen oder gehört oder so?
Nee, leider nicht, muss ich sagen. Schade. Ich habe mir von Kollegen Sachen erzählen lassen, also mal abgesehen von Leuten, die halt vor die U-Bahn springen, was auch nicht so schön ist, wo dann mal noch Wochen später irgendwo was gefunden haben. So.
Das ist natürlich mega, mega schlimm und widerlich, ne? Ein
Freund von mir arbeitet in unserem Sicherheitsdienst und der meinte, es gab da so einen Nebenraum, der aus irgendeinem Grund Altar und satanische Symbole hatte.
Ach du große Scheiße. Ist halt Berlin, ne, Leute? Da sind dann 3,5 Millionen Menschen. Da sind, und ich sag mal so, jeder Zehntausendste ist halt irre. Das ist Statistik.
Ja, und dann bei ein paar Millionen kommen da viele zusammen. Ja, das ist halt, es gibt viele Notausgänge und da kommen die Leute wie auch immer wieder rein, leider. Und ja, da passieren halt komische Dinge. Und krass. Es gibt auch Storys, dass Leute sich angemeldet haben bei der Sicherheit, haben sich als Techniker ausgegeben, hatten Warnwesten an und sind dann mit einem Sofa vom Bahnhof hinten in die Zugaufstellung reingelaufen. Warum die ein Sofa bei hatten, weiß keiner. Aber die haben sich vorschriftsmäßig angemeldet und hatten Warnwesten. Dementsprechend war das denen...
Also Leute, immer anmelden und Warnwesten, das ist ungefähr so, also je auffälliger, desto besser.
Ja, du darfst das nicht verheimlichen, du musst einfach kackendreist sein, du musst das so öffentlich und so sichtbar wie möglich machen, weil jeder glaubt dann, das ist ja so offensichtlich, das muss echt sein.
Das sind wie die Leute, die einfach so völlig offensichtlich mitten in der City Schlösser knacken von Motorrädern oder Fahrrädern oder so, ne, und alle denken so, ja, es wird ja seins sein, ne, sonst wird das jetzt nicht so offensichtlich, ich meine, der ist ja nicht dumm und so, ne, und zack, fahren sie damit einfach weg. Alter, aber ganz ehrlich, überleg mal, bei so einer alten Stadt auch, ne? Du sagst aus den 40er, das ist ja noch viel, also das Netz ist ja noch viel älter, ne?
Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, wie alt der älteste Tunnel ist, muss ich zugeben, aber ich glaube, irgendwas um Anfang 1900 oder so war ja da, glaube ich, da war der Anfang von der U-Bahn, aber.
Wer weiß, ob da wirklich alles überhaupt noch auf den aktuellen Plänen ist oder ob es nicht auch Sachen gibt, die einfach in Vergessenheit geraten sind, ne?
Ja, auch Bunkeranlagen, aus Nationalsozialismuszeit. Mhm. Leider haben wir selbst nicht mehr den Zugang dazu. Das war wohl früher auch Teil der BVG, sich darum noch zu kümmern.
Oh Mann, Chris, du wärst mein erster Ansprechpartner bei der Zombie-Apokalypse.
Ich habe selber schon geguckt, wo es sich lohnt. Also ich, witzigerweise, wir haben ja, obwohl es U-Bahn ist, haben wir auch ein paar oberirdische Bahnhöfe und Teile. Und die lohnen sich fast mehr bei einer Zombie-Apokalypse. Weil dann kannst du wenigstens, ist eingezäunt, du kannst da mal auch was anbauen zur Not, aber...
Nice.
Ja, aber... ich weiß nicht, Leute, Metro 2033 gab es so eine Buchreihe und Spiele.
Von einem russischen Autor, ne? Genau.
Dmitri Glukowski.
Ja. Gibt's auch ein cooles Spiel übrigens.
Drei sogar. Ja, und Bücher gibt's im Deutschen. Ich habe 10 Stück gelesen, glaube ich. Also die sind nicht nur von dem, sondern das ist ein Universum geworden, wo viele Leute dazu gedichtet haben. Und das war die Inspiration zur BVG, also zu unseren Öffentlichen zu gehen. Und ich wollte halt in der U-Bahn arbeiten.
Ach so, das ist ja interessant. Nice, schön, dass du es nochmal erzählt hast. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen, die Frage nochmal zu stellen. Kenne ich tatsächlich. Ich kenne sowohl das Buch als auch das Spiel. Fand ich damals schon gut. Ich glaube, da geht's mehr so um Zukunftsszenario, Dystopie, Atomen und ja, so, ne, diese Richtung.
Irgendwie atomverseucht. Seit 20 Jahren leben die Leute da in der Metro. Und natürlich ist sehr viel Fantasie. Aber mich hat da auch fasziniert, diese Beschreibung dieser Tunnel. Und Moskau ist ja mit das tiefste und älteste, also mit das. Mhm. Und ja, ist einfach Wahnsinn gewesen teilweise, wenn die da von irgendwelchen Nebenräumen und geheimen Bahnschächten oder sowas erzählt haben. Und ich dachte, naja, das kann doch nicht sein. Andererseits haben wir in Berlin ja nun auch eine gewisse Vergangenheit.
Ja.
Und ich möchte auch, also manchmal möchte ich schon wissen, was zum Beispiel so in der Zeit der Mauer, also von der Mauer war. Wer da vielleicht irgendwo noch Tunnel gegraben hat oder ob da der Osten den Westen irgendwo ausspioniert hat.
Oder andersrum.
Also ist ja, ist auf jeden Fall noch mehr als natürlich auf den Plänen verzeichnet, ist klar. Aber was da alles ist, ich hoffe, ich habe noch genug Zeit, da ein bisschen was zu finden.
Fein. Hier kleiner Tipp übrigens, kenne ich durch meinen Job auch. Es gibt dieses Berliner Untergrundwelten. Ja. Mit denen war ich schon zweimal unterwegs. Wir waren immer in dieser Bunkeranlage, die später dann vorgesehen war für einen eventuellen Nuklearkrieg zwischen Osten und Westen. Da stehen sogar noch diese ganzen Computer drin und so. Es ist total irre. Ich weiß, dass es das auch gibt für U-Bahn-Schächte. Das sind natürlich dann inzwischen keine geheimen Schächte mehr, aber auch stillgelegte und es ist bestimmt auch super spannend. Wahrscheinlich kennst du die.
Na, nur ein Teil. Wie gesagt, das Problem ist, wir verwalten die ja nicht mehr. Ja. Und ich wollte auch schon nochmal da so eine Führung machen. Es gibt zum Beispiel ja auch, oder gab es zwischendurch die Möglichkeit, mit einer Cabrio-U-Bahn durch die Tunnel zu fahren.
Oh, wie cool ist
das? Das heißt, du fährst dann damit irgendwie 20, 30 km/h durch, ist aber dunkel und irgendjemand erzählt dir was zu. Ist jetzt durch meinen Job für mich selbst nicht so spannend, aber ich glaube, für jeden, der wirklich aus Tourismusgründen nach Berlin kommt und so Interesse an sowas hat, das wäre auf jeden Fall was.
Chris, kommen wir nochmal zum letzten Punkt, wollte ich dir noch darauf ansprechen. Du bist ja ein leidenschaftlicher, passionierter Videogamer. Ne? Hast ja so eine kleine Vergangenheit da auch, was es angeht. Hast du, glaube ich, früher sogar mal YouTube gemacht und sowas, ne?
Ja, alles. Ich habe ein paar Jahre lang so einen Gaming-Blog betrieben, so gut ich konnte, so als Hobby nebenbei. Irgendwann war es sehr viel Arbeit auch, aber also es war auch richtig mit Gamescom, Pressetickets, mit Terminen, mit Exemplaren, die man zum Testen bekommt. Diese ganze
da lecken sich ja viele die Finger nach, du.
Ja, und es war 2012 bis ungefähr 2017, glaube ich, 2018 so im Dreh, fand es sein Ende. Mhm. Es war schon recht lang. Wir haben alles ausprobiert. Wir haben ein bisschen Podcast ausprobiert, wir haben YouTube ausprobiert, wir haben Twitch ausprobiert. Also man hat immer mal geguckt, was kann man so eigentlich alles machen.
Ach, Twitch hast du noch mitgenommen?
Ja, ein bisschen, aber war halt alles immer so semi-erfolgreich. Es war halt ein Hobby und da kommt dann wieder, ich habe Kind und Frau und ich habe halt leider kein Arbeitszimmer zu Hause. Sonst wäre das bestimmt alles noch ein bisschen besser geworden. Aber wenn du im Wohnzimmer sitzt und die Frau will das noch im Fernsehen gucken, da gab es immer ein bisschen Krach und irgendwann ist das alles so ein bisschen dann versiegt, sagen wir
mal. Ja, Mann, Chris, ey, sonst wärst du jetzt Montana Black und hättest ein Lambo, verdammt.
Ich glaube, so schlimm wäre ich nicht, nein. Aber den Erfolg muss man ihn lassen, ob man ihn mag oder nicht.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde ja richtig super. Ich finde, auch wenn ich jetzt nicht alles teile, was der so von sich gibt, finde ich den als Typen total cool. Also, dass der in Badelatschen einfach mal zu Mercedes geht und sich eine neue S-Klasse kauft, finde ich überragend.
Das muss er halt können, ne? Also
und mit ich weiß nicht, was der auf dem Konto hat, mit so viel Geld sich einfach immer die günstigen Tiefkühlpizzen da in den Ofen schieben. Ja. Ich finde es super.
Ja, das kann man machen. Nee, wir hatten schon Spaß. Da war auch was mit ein bisschen quasi ein kleineres Netzwerk, mit dem wir dann so Kooperationen hatten. Und man lernt halt auch Leute dadurch kennen, wie beim Motorradfahren zum Beispiel.
Gibt's da irgendwo Überschneidungen, Chris, so auch hinsichtlich Zockerei und Motorrad und so? Oder waren das bei dir immer so zwei Parallelen, so mit der Simson früher und so, oder hast du sowas auch, oder bist du auch so ein Rennspieltyp oder sowas, oder?
Na, Rennspiele ja, aber da war halt relativ, ja, meistens eher so Need for Speed oder sowas in der Richtung, oder es gab auch noch so ein Offroad-Ding, ich weiß gar nicht den Namen mehr, da gibt's ein paar von, aber es waren meistens eher wirklich zwei Dinge und eigentlich war die Simson einer der Hauptgründe, warum ich irgendwann gesagt habe, ich lasse das mit der Internetseite und dem ganzen Blog jetzt langsam sein, weil das Hobby wurde interessanter und an so einer Simson gab es ja auch mal was zu tun und das hat einfach so viel Zeit in Anspruch genommen und ja, da waren wir wieder, das mit dem Ganzen mit der Gaming-Seite brachte halt relativ wenig ein, also gar kein Geld, ein bisschen Games halt mal so gratis, aber ja, ich sag mal, Effizienz, Kosten, Nutzen, oder wie man es nennen möchte, da war mir die Simson irgendwann wichtiger und deswegen habe ich gesagt, irgendwo muss ich einsparen und das war dann halt beim Gaming-Blog.
Ja, kann ich natürlich komplett nachvollziehen und ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, meine PlayStation ist leider auch viel zu wenig in Gebrauch, ich bin eigentlich auch so ein Zockerkind. Nicht so wie du, aber ihr müsst mal die Tattoos von ihm sehen, Wahnsinn. Also die haben fast alle irgendwas mit Gaming zu tun.
Ja.
Ja. Ich habe auch schon gesehen hier World of Warcraft. Das ist ja auch so ein Suchtspiel. Also so, da kannst du ja ein Leben drin verbringen in solchen Spielen.
Da kannst du eine ganze Menge mitmachen auf jeden Fall. Das kam natürlich immer so nebenbei. Ich habe da auch ein Let's Play zugemacht mit über 100 Folgen und so eine Geschichten. Das war ganz okay. Es war fast wie ein Podcast am Ende. Und das ist halt der Grund fürs Tattoo. Es hat halt so viel Zeit begleitet und immer mal wieder, weil, ich sag mal ganz ehrlich, das ist so ein Spiel, das kannst du halt immer mal wieder für 2 Monate spielen und dann kannst du es doch wieder ein Jahr lang liegen lassen, das ist nicht so schlimm. Aber ich habe nach vielen Online-Rollenspielen immer so geguckt und das war so das leider mit das Beste, obwohl es ja so viele tolle gibt, aber irgendwas fehlte immer.
Chris, zum Abschluss, lass uns ein bisschen in die Zukunft blicken hinsichtlich Moped-Fahren. Was hast du so vor? Bist du erstmal so, wie das jetzt gerade ist, sehr zufrieden? Geht's dir gut damit? Oder hast du Träume im Hinblick auf Reisen, wie mit Familie, wie lässt sich das vereinbaren? Willst du dir vielleicht nochmal ein anderes Bike holen?
Das ist eigentlich schon relativ deutlich alles. Meine Tochter ist jetzt 12, die hat schon vor 2 Jahren angekündigt, die möchte, wenn es geht, mein Moped fahren. Nice. Das heißt, mit 16 werden wir wahrscheinlich uns darum kümmern, dass sie den Führerschein machen darf, den A1 für 125 Kubik. Dann kann sie die Simson fahren, aber ich denke mal...
Taschen für die Simson, ne?
Ja, hat sie auch. Also, aber ich denke mal, dann werden wir gucken, dass sie eine 125er dann bekommt entsprechend. Ja. Und ich hätte eigentlich selbst gerne auch eine richtige Reise-Enduro. Wir waren auf den Berliner Motorradtagen ein bisschen Probesitzen und die Triumph ist bei mir mit meiner Stehgröße und Sitzhöhe und sowas eigentlich fast am besten. Also es soll auf jeden Fall nochmal was anderes werden, das wird aber einfach ein paar Jahre dauern.
Da trittst du bei uns hier natürlich offene Türen ein, ne? Und übrigens, die Triumph ist übrigens auch ein wahnsinnig geiles Motorrad. Da kann man wirklich sagen, die Tiger hat viele Tests abgeräumt und so und sehr, sehr gutes Bike und die älteren sind noch nicht mal mehr wirklich besonders teuer. Also auf jeden Fall, von uns gibt's einen Daumen hoch. Mach das, Chris. Und dann werden wir vielleicht auch noch mal das ein oder andere Türchen, die ein oder anderen Kilometer zusammenfahren. Hast du denn so ein Ziel vielleicht noch mal, wo du gerne mal mit dem Motorrad hinfahren würdest? Sei es in Deutschland oder irgendwo in der Welt oder so? Vielleicht auch mit Töchterchen dabei?
Ich bin mir relativ unsicher. Ich würde gerne, so doof wie es klingt, Europa so Stück für Stück erkunden. Mhm. Ich denke persönlich vielleicht irgendwann so Richtung Spanien, Portugal einmal in die Ecke. Und dann nochmal, Kroatien hat mal gesagt, wollten wir irgendwann mal hin, da wollte meine Freundin hin. Da sind wir aber noch unsicher, wie wir hinfahren, ob wir wirklich mit Motorrad fahren, mit Auto oder wie sagen, wir fliegen hin und leihen da ein Motorrad, das wäre auch noch eine Idee. Ja, auf jeden Fall wollte ich Europa an sich aus Bequemlichkeitsgründen erstmal nicht verlassen, weil da brauchst du wenigstens kein Visum und musst größtenteils kein Geld wechseln und hast da noch gewisse Vorzüge, sagen wir mal.
Ja, ja, klar. Gerade wenn das Wetter mal nicht 100% mitspielt und so, ne? Chris, ganz lieben Dank. Ich freue mich jetzt, dass wir noch ein bisschen Zeit haben hier zusammen in der Monster Garage und ein bisschen quatschen können. Ich glaube, viele konnten sich was rauspicken aus unserem kleinen Gespräch hier. Ich persönlich fand natürlich das mit der U-Bahn am spannendsten.
Ist halt auch spannend. Und ja, ansonsten, ich danke auch erstmal. Ich hoffe, es war für manche wiederum nicht zu langweilig. Es ist ja mal recht speziell, aber sag mal, nächstes Mal, wenn ich wieder hier bin, können wir mal noch über 3D-Drucker quatschen.
Ja, das Thema müssen wir auch noch abgrasen, ne? Denn da ist ja auch ganz viel Potenzial hinsichtlich unseres Hobbys. Ja, sonst.
Der ist im Moment kaputt, ich muss ihn erstmal reparieren.
Okay, ich frag dich gleich nochmal aus dazu. Chris, dann bis bald. Wir hören deine Stimme öfter im Poddy. Und Grüße auch von den anderen Bärs. Der Petz kommt gleich wieder, der ist gerade nochmal unterwegs. Vielleicht holt er Bier, mal schauen.
Mal sehen. Wäre nicht schlecht.
Und dann sage ich bis bald.
Ja, bis dann und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.